Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Die Vorfälle rund um die Wahl von Roland Neef zum Armeechef werden untersucht. Altbundesrat Christoph Bloch reicht Klage ein gegen Parlamentarier und die Bundesanwaltschaft. Immer mehr Asylbewerber beantragen Aufenthalt in der Schweiz, der Bund sorgt vor. Dann: Hedgefonds sollen hierzulande künftig weniger Steuern bezahlen müssen. Auch John McCain empfiehlt sich für den Wechsel, die USA nach den Parteitagen und vor dem eigentlichen Wahlkampf, dazu der Schwerpunkt. Und das Paradox des Reichtums, heute in der Variante Angola. Reportage aus der verarmten Luxusstadt, später im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Ursula Vogler.
Die Ungereimtheiten in der Affäre um den zurückgetretenen Armeechef Roland Neef und Verteidigungsminister Samuel Schmid werden nun untersucht. Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates will in 3 Monaten erste Resultate vorlegen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Die für das Verteidigungsdepartement zuständige Subkommission der Geschäftsprüfungskommission GPK soll bis Ende November einen Zwischenbericht zur Affäre Neef vorlegen, mit allen Fakten, die bis dahin erhärtet werden können, wie die GPK heute beschlossen hat. Später soll ein Schlussbericht dann auch Empfehlungen an den Bundesrat formulieren. CVP-Nationalrat Rudi Lustenberger, Präsident der Subkommission:
Es gibt in diesem ganzen Ablauf verschiedene Fragen, die Sie ja in der Presse mehrmals auch schon gestellt haben, die einer Klärung bedürfen, und wir werden nun an die Arbeit gehen.
Der Zeitplan sei ehrgeizig, betont Rudi Lustenberger, ohne auf weitere Detailfragen eingehen zu wollen. Für das nächste Jahr möchte die Subkommission zudem eine Liste von weiteren Armeethemen definieren, die sie genauer unter die Lupe nehmen will. Mögliche Bereiche sind die Kommunikation, die Logistik der Armee oder die Kaderselektion.
Philipp Burkhardt. Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats hat sich auch zu den Klagen des ehemaligen Bundesrats Christoph Blocher gegen einzelne ihrer Mitglieder geäußert. Man mache sich große Sorgen, da die Arbeit der Kommission dadurch verunmöglicht werde. Im Zusammenhang mit der Affäre Roschacher hat Blocher gegen 4 Parlamentarier und 3 Vertreter der Bundesanwaltschaft Klagen eingereicht. Die Vorwürfe lauten auf Amtsgeheimnisverletzung sowie Nötigungsversuch. Außerdem erweckt Blocher Zivilklagen. Der abgewählte Bundesrat und SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli kündigten im Weiteren an, eine Volksinitiative zu lancieren, mit der die Bürger vor der Willkür durch den Staat geschützt werden sollten. Die Zahl der Asylsuchenden in der Schweiz steigt weiter an. Das Bundesamt für Migration erwartet bis Ende Jahr rund 13.000 Asylbewerber. Das wären 3.000 mehr als im letzten Jahr. Wie Amtsdirektor Eduard Gneser im Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS sagte, führe dies zwar nicht zu einem Notstand. Einzelne Kantone hätten aber zu wenig Platz für alle Bewerber. Der Bund stelle deshalb 2 Notunterkünfte bereit. So wurde etwa im thurgauischen Kreuzlingen eine Zivilschutzanlage umfunktioniert. Der Bund will die Steuern für Gewinne aus Hedgefonds senken. Damit soll der Finanzplatz Schweiz attraktiver werden. Derzeit zahlen Manager dieser risikoreichen Anlageformen auf ihre Gewinne rund 40% Steuern. An anderen Finanzplätzen wie London oder New York seien es maximal 20%, wie die eidgenössische Finanzverwaltung mitteilt. Die Schweiz sei zwar ein großer Markt für Finanzprodukte, allerdings hätten sich wegen der hohen Steuern bisher kaum Hedgefondsmanager niedergelassen. Der Präsident des Wirtschaftsdachverbandes Economie Suisse, Gerold Bührer, fordert eine Mäßigung bei den Löhnen für Topmanager. Am Tag der Wirtschaft in Baden sagte Bührer, man müsse sich verabschieden von Entschädigungssystemen, die nicht im langfristigen Interesse der Unternehmen stünden. Bührer rief weiter zu mehr Wettbewerb auf. Nur mit offenen Märkten könne die Wirtschaft gestärkt werden, sagte er vor rund 400 Vertretern aus Wirtschaft und Politik. Die Versteigerung von altem Armeematerial und Fahrzeugen, die sogenannte GANT, wird in Zukunft nicht mehr durchgeführt. Aufwand und Ertrag stimmten nicht mehr überein, begründet das zuständige Departement VBS seinen Entscheid. Die Versteigerungen fanden in Thun statt und lockten bis zu 10.000 Interessenten an. Das VBS will künftig nicht mehr benötigtes Material nur noch über die 7 Army Shops und an private Interessenten direkt verkaufen. In der südfranzösischen Stadt Avignon sind die Außenminister der 27 EU-Staaten zusammengekommen. Am Treffen soll über eine neue Sicherheitsstrategie der Europäischen Union diskutiert werden. Der Krieg in Georgien habe in tragischer Weise gezeigt, dass Konflikte in der Nachbarschaft der EU nicht der Vergangenheit angehörten, heißt es dazu in einem Papier des Außenbeauftragten Solana. Die EU-Außenminister befassen sich in Avignon auch mit der Frage, wie Georgien verstärkt unterstützt werden könnte. Die russische Regierung hat den USA vorgeworfen, die Spannungen im Georgien-Konflikt zu verschärfen. Ein Sprecher des russischen Außenministeriums sagte, das Eintreten der USA für einen schnellen NATO-Beitritt Georgiens stärke bei der Regierung in Georgien das, Zitat, gefährliche Gefühl der Ungestraftheit und ihren gefährlichen Ehrgeiz. In der georgischen Hafenstadt Poti ist inzwischen erneut ein amerikanisches Kriegsschiff eingetroffen, das nach Angaben der US-Regierung mit Hilfsgütern beladen ist. Die russische Regierung steht der erhöhten Präsenz von US-Kriegsschiffen im Schwarzen Meer misstrauisch gegenüber. In Angola hat das Stimmvolk ein neues Parlament gewählt. Es war die erste Wahl im südwestafrikanischen Land seit 16 Jahren. Wahlsiegerin dürfte die Regierungspartei werden, die schon seit 30 Jahren an der Macht ist. Das Ergebnis wird nächste Woche erwartet. Viele der 8,3 Millionen Wahlberechtigten standen zunächst vor geschlossenen Wahllokalen. Wegen technischer Probleme öffneten diese mit mehreren Stunden Verspätung. In Angola herrschte bis vor 6 Jahren Bürgerkrieg. Seither ist das Land dank seiner großen Ölvorkommen auf dem Weg zur Regionalmacht mit hohen Wachstumsraten. Der Tropensturm Hanna nähert sich der südlichen Ostküste der USA. Nach Ansicht von Fachleuten könnte er auf dem offenen Meer wieder zu einem Hurrikan erstarken. Die Behörden haben die Region in Alarmbereitschaft versetzt. Nachdem Hanna auf Haiti nach amtlichen Angaben fast 140 Todesopfer forderte, zieht nun bereits der nächste Wirbelsturm Ike durch die Karibik. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.977 Punkten, minus 1,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.125 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 58,57 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 11,13. Das Wetter bis morgen Samstagabend. Im Norden scheint in den Föhnregionen zeitweise die Sonne. Aus Westen nimmt die Bewölkung zu und es setzt Regen ein. Im Süden setzt im Laufe des Tages kräftiger Regen ein, bei 22 Grad. Am Sonntag regnet es im Osten und Süden häufig. In der übrigen Schweiz wird es am Nachmittag freundlicher, bei knapp 20 Grad.
Dauerwerbesendung beendet, Position bezogen. Was uns die Parteitage über die Republikaner und Demokraten sagen, der Bericht aus St. Paul und die Ausgangslage vor dem eigentlichen Wahlkampf. Dann Christoph Blochers fragwürdiger Coup. Seine Klage könnte für laute Verlierer sorgen. Die Schweiz wirft die Angel aus, aber ob mit den begehrten Hedgefonds wirklich die attraktiven Fische beißen? Ein Fußballmatch mit 2 Siegern. Wieso das WM-Qualifikationsspiel Armenien-Türkei schon vor dem Anpfiff Applaus erhält. Und das erbärmliche Gesicht der teuersten Stadt Afrikas. Angolas Reichtum gedeiht auf einer Dreckhalde. Reportage und Analyse am Wahltag im Dossier nach 6:30. Jetzt geht der US-Präsidentschaftswahlkampf in eine neue Phase. Die beiden Parteitage sind vorbei. Bevor wir die neue Ausgangslage der Parteien analysieren, die Bilanz zum Parteitag der Republikaner in St. Paul. Wenn Präsidentschaftskandidat John McCain in seiner Abschlussrede die überparteiliche Zusammenarbeit betonte, attackierte seine Vize Sarah Palin den politischen Gegner hart. Wenn es nach 8 Jahren der Regierung Bush überhaupt ein Republikaner ins Weiße Haus schaffen kann, dann John McCain. Der alte Kriegsheld hat noch immer das Image des Querdenkers und Parteirebellen. Doch auf dem Weg zur Nomination hat auch John McCain viele Positionswechsel vollzogen. Mark Ackermann.
Maverick nennen sie ihn, den Außenseiter und Einzelgänger. Und die Rolle des einsamen Kämpfers gefällt John McCain noch immer. Vorsorglich warnte er gestern die alte, faule Bande in Washington drüben, die nur Geld ausgebe und den eigenen Vorteil vor das Landesinteresse stelle.
And let me just offer an advance warning to the old big spending, do nothing, me first, country second crowd. Change is coming.
Change is coming. Wandel ist unterwegs. Verkörpert von John McCain selber, versteht sich. Denn den trennt nur noch ein Wahlgang vom Weißen Haus.
We're going to win this election. We're going to win.
Die republikanischen Parteiaktivisten sind begeistert. Wandel in Washington ist das Schlagwort der Stunde, schimpfen über den Filz in der Hauptstadt populär. Da trifft sich John McCain mit seiner Partei. Doch das war nicht immer so. Als er Steuersenkungen für Reiche kritisierte, einen Kompromiss bei der Immigrationspolitik erarbeitete oder sich mit der einflussreichen evangelikalen Rechten anlegte, galt er vielen Republikanern als Verräter. Vor einem Jahr noch schien John McCain politisch erledigt. Seine Unterstützung des Irakkrieges kostete ihn Sympathien, die Kassen waren leer, das Wahlkampfteam in Auflösung begriffen. In der ersten Vorwahl in Iowa reichte es lediglich zu Platz 4, hinter Mike Huckabee, Mitt Romney und sogar Fred Thompson. Doch nur 4 Tage später gewann er New Hampshire, das er monatelang intensiv beackert hatte.
Tonight. We sure showed them what a comeback looks like.
John McCain war zurück und biss sich fest. Er profitierte von den Schwächen seiner Konkurrenten und von der verbesserten Lage im Irak. Bereits im März hatte er die republikanische Nomination auf sicher, 3 Monate vor den Demokraten.
Thank you, Texas, Ohio, Vermont and Rhode Island. Thank you.
Doch John McCain nutzte den Vorsprung schlecht. Vor allem blieben Vorschläge zur Verbesserung der desolaten Wirtschaftslage aus. Da machte er einen ehemaligen Berater von George Bush und Dick Cheney zu seinem Chefstrategen. Plötzlich war John McCain nicht nur für Steuersenkungen für Reiche, sondern wollte sie gleich auf unbefristete Zeit einführen. Und dann konzentrierte er sich auf den hohen Benzinpreis. John McCain, früher ein Aushängeschild der bürgerlichen Umweltschützer, forderte nun lautstark Ölbohrungen im Meer.
We're not going to pay $4 a gallon for gas because we're going to drill offshore and we're going to drill now.
Der Präsidentschaftskandidat hatte sein Thema gefunden. Energiesicherheit, Atomkraftwerke und neue Ölbohrungen nahmen auch in der Rede gestern Abend einen wichtigen Platz ein.
We'll attack the problem on every front. We'll produce more energy at home. We will drill new wells offshore and we'll drill them now. We'll drill them now.
Inhaltlich hat sich inzwischen der einstige Rebell dem konservativen Kurs seiner Partei angepasst. Aber für Überraschungen ist John McCain noch immer gut. Zuletzt, als er die weitgehend unbekannte Sarah Palin zu seiner Vizepräsidentschaftskandidatin ernannte. Es war eine offenbar ziemlich spontane Entscheidung, aber eine, die sich bis jetzt ausbezahlt hat. Sarah Palin ist bereits der neue republikanische Superstar. Und ihr Entdecker, John McCain, hat seinen Ruf als Maverick gefestigt.
Max Ackermann. Superstar und Maverick waren also die Protagonisten auf dem republikanischen Parteitag. Aber einen Superstar gab es auch bei den Demokraten, Barack Obama. Er rief in Denver «Enough, genug» in den Saal. Erstaunlicherweise setzt auch McCain sehr deutlich auf den Wechsel. Dabei sind doch seine Republikaner seit 8 Jahren an der Macht. Was sagt das über die Partei? Das fragte ich unseren USA-Korrespondenten Peter Vögerli in Washington.
Die Republikaner treten eindeutig als Underdogs, als Außenseiter an. Sie sehen sich so und sie sehen sich nicht als die Partei, die 8 Jahre den Präsidenten gestellt hat und 5 Jahre den Kongress kontrolliert hat. Die Republikaner sind eigentlich wie eine Fußballmannschaft, die mit einem Spieler weniger ein Spiel zu drehen versucht. Sie wissen, dass die Großwetterlage demokratisch ist und deshalb haben sie sich zu riskanten Manövern entschlossen, nämlich sie haben John McCain nominiert, der sich selber als Maverick, als Querkopf definiert. John McCain wiederum hat Sarah Palin als seine Vize nominiert, auch ein kühnes Manöver. Der amtierende Präsident und sein Vize sind nicht aufgetreten und Hurricane Gustav war meines Erachtens nur eine elegante Entschuldigung für die Absenz. Die Republikaner berufen sich auf zeitlose Grundwerte ihrer Partei, distanzieren sich aber gleichzeitig von den Republikanern der Ära Bush. Sie häuten sich quasi, sie versuchen sich neu zu erfinden. Sie sind zwar an der Macht, aber treten wie eine Oppositionspartei auf. Und sie haben sich, und das war sehr deutlich zu vernehmen, laut Mut zugesungen an ihrem Parteitag.
Wenn Sie die beiden Parteitage vergleichen, haben denn die Demokraten ein stärkeres Bild abgegeben?
Nicht unbedingt. Der demokratische Parteitag war konventionell. Er lief wie eine geölte Maschinerie ab. Denn Obama hat ja mit seinem Slogan Change die Zeichen der Zeit getroffen. Es gab nur eine Unwägbarkeit und die war, wie stark würden sich oder wie deutlich würden sich die Clintons hinter Obama stellen? Und da war die Antwort ganz klar, ohne Wenn und Aber. Die Republikaner dagegen haben einen sehr ungewöhnlichen Parteitag durchgeführt und sie haben mit Sarah Palin einen echten Medienscoop gelandet. Die hatte nämlich bei ihrer Rede 37 Millionen Fernsehzuschauer. Das war fast so viel wie Barack Obama bei seiner Rede in einem Sportstadion in Denver.
Die Überraschung, Sie sagen es, dieser Parteitag ist wohl die Nomination von Sarah Palin als Vizepräsidentin für McCain. Medien-Coup, kühnes Manöver nennen Sie es. Wem bringt sie denn mehr Stimmen? Sichert sie McCain den konservativen Flügel oder treibt sie die Liberalen zu Obama?
Ich glaube, sie sichert McCain den konservativen Flügel. Sie hat die republikanische Basis mobilisiert und elektrisiert und sie steht gleichzeitig auch für Change, für Wechsel nach republikanischem Muster, denn auch die Republikaner treten nicht nur gegen die Demokraten an, sondern in Teilen auch gegen die republikanische Ära Bush. Und insofern mobilisiert sie die eigene Basis und treibt nicht Wähler in das gegnerische Lager.
Nun beginnt der eigentliche Wahlkampf. Hat sich an der Ausgangslage der beiden Kandidaten jetzt etwas verändert nach diesen zwei Inszenierungen?
Ich glaube, die Republikaner haben vor allem ihre eigene Basis mobilisiert. Die Demokraten surfen ohne größere Überraschungen auf ihrer Erfolgswelle. Aber abgesehen von diesen psychologischen gibt es jetzt inhaltliche Alternativen, die nach den Parteitagen klarer zutage treten. Inhaltliche Alternativen, die die Amerikaner bewegen, nämlich Obama will eine möglichst allgemeine Krankenversicherung einführen. John McCain lehnt das als zu bürokratisch ab und hat das auch ganz deutlich wieder gemacht. Dafür propagiert er massiv einen Ausbau der nationalen Ölförderung und punktet damit bei den Amerikanern, die auf ihr Portemonnaie schauen müssen. Also ich denke, der Parteitag hat auch inhaltlich die Ausgangslage klarer gemacht.
Peter Vöckerli in Washington. Ein Dossier zum Kampf ums Weiße Haus findet sich auf unserer Webseite. Deres.ch. Vieles im Curriculum von Christoph Blocher ist einmalig. Sein Aufstieg, sein Fall als Bundesrat. Und nun seine Klagen gegen Parlamentarier und Staatsanwälte. Noch nie hat ein ehemaliger Bundesrat zu solch einem Mittel gegriffen. Und wahrscheinlich wird niemand davon profitieren, weder Blocher selbst, noch seine Partei, noch das politische System. Viel eher droht überall Schaden. Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher.
Christoph Blocher war in der Politik ein geschickter Schachspieler. Und auch jetzt spielt er wieder mit seiner Klage gegen Parlamentarier und Staatsanwälte. Auch wenn nicht ganz klar ist, ob er sich in diesem Spiel als König oder als Bauernopfer sehen möchte.
Das Motiv ist nicht ich selbst, sondern dieser Fall zeigt, wie in Bern auf ruchlose Art der Rechtsstaat außer Kraft gesetzt wird und dass ein Bürger praktisch hilflos ist, wenn der Staat willkürlich gegen die Bürger vorgeht, hat wenig Schutzmittel.
Kein Eigennutz. Diese Beteuerung überzeugt Kommunikationsberater Ivan Rickenbacher nicht. Was Christoph Blocher mache, sei Vergangenheitsbewältigung.
Es ist vielleicht zielführend für die persönliche Bewältigung der Abwahl für Herrn Christoph Blocher selber, für eine Klärung des Verhältnisses von Politik und Justiz zum Beispiel oder für die Klärung der echten oder unechten Vorgänge im Vorfeld der Abwahl von Herrn Blocher ist es wahrscheinlich wenig zielführend.
Das aktuelle Schachspiel von Christoph Blocher stört auch SVP-Mitglieder. Die offizielle Sprachregelung lautet nur, die Klagen seien Privatsache. Damit schützen sich die SVP-Verantwortlichen, denn ihnen ist bewusst, die Klagen bringen die Partei nicht weiter. Statt mit aktuellen Themen verbindet man die SVP weiter mit der Vergangenheit, mit dem Fall von Christoph Blocher. Nützen aber könne Blocher seiner Partei als Stratege mit neuen politischen Ideen, nicht mit einem Gerichtsverfahren, sagt auch Ivan Rickenbacher.
Die Faktenlage dürfte nicht so klar sein. Ein Gericht wird sehr viel Zeit brauchen, um dies zu beurteilen. Und letztlich führen solche Abklärungen meistens in eine Sackgasse bzw. in Ergebnisse, die nicht sehr klärend sind.
Die Straf- und Zivilklagen gegen Staatsanwälte und Parlamentarier haben Mitglieder der aktuellen Geschäftsprüfungskommission aufgeschreckt. Um einen Prozess bewältigen zu können, brauche es viel Wissen, Unterstützung und Geld. Für viele Parlamentarier sei das kaum zu bewältigen, sagt GPK-Vizepräsidentin Maria Ruth Bernasconi. Wenn Parlamentarier wegen ihrer Arbeit Klagen befürchten müssten, passiere eines.
Dann werden sie es nicht mehr tun. Und das wird unserer Institution schaden, weil wir müssen kommunizieren können und wir müssen unsere Arbeit so verrichten können, ohne dass wir Angst haben müssen und dass wir in dieser Arbeit auch gestört werden.
Hilfe erhofft sich Maria Ruth Bernasconi vom Büro des Nationalrats. Es soll den Fall diskutieren und Maßnahmen ergreifen. Vorstellen kann sie sich juristische Unterstützung, finanzielle Hilfe oder sogar eine grundsätzliche Verstärkung des Schutzes der Parlamentarier. Also de facto eine ausgebaute Immunität. Das freilich würde wieder zum Spiel von Christoph Blocher passen. Er könnte dann sagen, die in Bern, die schauen eben nur für sich. Maria Ruth Bernasconi beurteilt die Situation anders. Damit die Parlamentarierinnen und Parlamentarier ihre Arbeit machen können, bräuchten sie einen geschützten Rahmen.
Das ist unsäglich, wenn man Klagen macht gegen Personen, die für eine Kommission vor der Presse sprechen. Das ist wirklich nicht gut für unsere Institutionen.
So oder so, das Schachspiel hat begonnen. Es heißt wieder Blocher gegen die anderen.
Geraldine Eicher aus dem Bundeshaus. Hedgefonds und Private-Equity-Firmen, das sind Anlage- und Investitionsvehikel, die für die Finanzmärkte immer wichtiger werden. Sie versorgen die Märkte mit Geld und gelten deshalb als Bestandteil eines international attraktiven Finanzplatzes. Der Bund will darum solche Finanzvehikel in die Schweiz locken, mit Steuererleichterungen. Doch bringen Hedgefonds tatsächlich neue Arbeitsplätze und erhöhen sie die Attraktivität des Finanzplatzes, wie das Behörden und Branche betonen? Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Für die Linken ist klar, Hedgefonds und Private Equities sind Heuschrecken. Sie kaufen sich in Firmen ein, nur um deren Aktienwert kurzfristig in die Höhe zu treiben, Kasse zu machen und dann weiterzuziehen. Außerdem schaden sie dem Ansehen und der Stabilität des Finanzplatzes. Die Linken halten deshalb nichts von Steuersenkungen für Finanzvehikel. Die politische Rechte hingegen begrüßt den Plan der eidgenössischen Finanzverwaltung, im Rahmen der bestehenden Gesetze die Steuern für Hedgefondsmanager von heute 40% auf etwa die Hälfte zu senken. Sie verspricht sich davon eine Stärkung des Finanzplatzes. Gleicher Meinung ist die Mehrheit der Finanzleute. Es gibt jedoch auch dort Stimmen, welche Hedgefonds als gefährlich betrachten, weil sie negative Trends verstärken können und zu wenig transparent sind. Bankenexperte Manuel Ammann, Professor an der Universität St. Gallen, ist grundsätzlich positiv gegenüber den Steuererleichterungsplänen eingestellt. In Jubelstimmung verfällt er jedoch nicht.
Steuern sind zwar sehr wichtig, aber noch viel wichtiger ist natürlich das personelle Umfeld. Solche Leute, solche Hedgefondsmanager siedeln sich in der Regel in Gegenden an, wo es eben andere hochqualifizierte Hedgefondsmanagers gibt. Insofern darf man von dieser Maßnahme auch nicht zu viel erwarten.
Denn die Schweiz sei nicht die erste Adresse für Hedgefondsmanager. Es gäbe hierzulande zwar viele, sagt Professor Ammann weiter, und mit den steuerlichen Erleichterungen können die Schweiz auch neue anlocken. Dass die Schweiz zu einem Hedgefonds-Mekka wie London oder New York aufsteige, sei jedoch unwahrscheinlich. Für den Arbeitsmarkt bringe die Steuererleichterung aber viel, ist sich Bankenexperte Ammann sicher. Wie viele Stellen geschaffen würden, sei heute aber nicht abschätzbar, denn es sei unklar, ob ein Magneteffekt eintrete. Man könne aber von bis zu tausenden Stellen sprechen. Letztendlich sei aber nicht nur die Zahl wichtig.
Sondern natürlich auch wissen, dass es hierbei natürlich um sehr hochbezahlte Arbeitsplätze geht. Das heißt, diese Branche ist sehr wertschöpfungsträchtig. Insofern sind das natürlich attraktive Arbeitsplätze.
Außerdem könne die Branche, so schätzt der Professor aus St. Gallen, Wertschöpfung für den Finanzplatz in Milliardenhöhe generieren. Sind die Steuersenkungen für Hedgefonds und Private Equities also das Gelbe vom Ei? Ist es nicht zu risikoreich, wenn Hedgefonds von Zürich oder Genf aus gemanagt werden? Professor Ammann verneint.
Denn investiert in diese Produkte wird ja ohnehin durch Schweizer und durch schweizerische Institutionen.
Doch bevor die Schweiz hedgefondsfreundlicher wird, muss der Vorschlag der Finanzverwaltung noch eine kleine Hürde nehmen. Die Kantone müssen dazu noch Ja sagen. Widerstand ist von diesen jedoch keiner zu erwarten. Und die politische Linke kann ihn auch nicht bekämpfen, denn die Finanzverwaltung schleust die Steuererleichterung am Parlament vorbei, da es keine Gesetzesänderung braucht.
Philipp Erath. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit diesen Themen. Lockvogelangebot für österreichische Autobahnen und Weichenstellung für Angolas verarmte Bevölkerung. Zuerst aber Fußball. Fußball scheint so simpel, jetzt von der Offside-Regel mal abgesehen. Aber wenn morgen der Schiedsrichter in der armenischen Hauptstadt Erivan das WM-Qualifikationsspiel Armenien-Türkei anpfeift, dann geht es um mehr als ein einfaches Fußballspiel. Es ist ein doppelter diplomatischer Erfolg. Erstens, dass die Nationalmannschaften der beiden verfeindeten Länder überhaupt gegeneinander spielen. Und zweitens, dass sich der türkische Präsident Abdullah Gül von seinem armenischen Kollegen zum Spiel hat einladen lassen. Werner van Gent.
Er hat sich lange geziert, der türkische Präsident Abdullah Gül. Doch jetzt fährt er hin, nach Armenien, in ein Land, mit dem die Türkei keine diplomatischen Beziehungen unterhält. Der Anlass ist ein WM-Qualifikationsspiel, zu dem Gül von seinem armenischen Kollegen Sarkisian eingeladen wurde. Doch das dürfte nur der Vorwand für eine in jeder Hinsicht historische Öffnung sein. Historisch, weil bislang noch kein türkischer Präsident Erivan besucht hat. Historisch vor allem auch, weil das Verhältnis beider Nachbarstaaten schwer getrübt ist. Und das ist für viele Armenier und Türken vermutlich noch eine sehr vorsichtige Bezeichnung. Zunächst belastet die Geschichte die Beziehungen. Genauer, der während des Ersten Weltkrieges an die Armenier Anatoliens verübte Völkermord. Von türkischer Seite wird auch heute noch vehement verneint, dass es diesen Völkermord je gegeben habe. Man spricht vage von tragischen Ereignissen, bei denen Türken wie Armenier gleichenfalls gelitten hätten und sagt, die Historiker sollten herausfinden, was damals genau passiert sei. Noch prekärer wurde das Verhältnis durch den Konflikt um die Enklave Nagorno-Karabach. Stalin hatte dieses mehrheitlich von Armeniern bewohnte Berggebiet den türkischsprachigen Aserbaidschanern zugeschlagen. Nach Auflösung der Sowjetunion brach hier der erste Kaukasuskrieg der jüngeren Zeit aus. Seither besetzen armenische Truppen das Gebiet, 700.000 aserische Flüchtlinge leben unter menschenunwürdigen Bedingungen in Lagern in Aserbaidschan. Ironischerweise war es der jüngste Krieg auf dem Kaukasus, der Krieg um Südossetien, der die jetzige Öffnung ermöglicht hat. Denn auf einmal wurde klar, dass beide Länder sich gegenseitig dringend brauchen. Armenien ist darauf angewiesen, dass die immer noch geschlossene Grenze zur Türkei endlich geöffnet wird. Das krisengeschüttelte Georgien sowie der sich immer mehr isolierende Iran bieten keine sicheren Verkehrswege mehr. Die Türkei will ihrerseits mit einer Kaukasus-Initiative für Stabilität sorgen, kann deshalb nicht gleichzeitig den alten Konflikt mit den Armeniern weiter schüren. Ankara hat dabei eine Kehrtwende vollzogen und will Armenien nicht länger mehr isolieren, bislang ein Kernteil der türkischen Außenpolitik. Die Stabilitätsinitiative wurde aus der Not geboren, denn die Türkei ist stark abhängig von russischem Gas und Öl. Russland ist zudem der größte Handelspartner der Türkei. Gleichzeitig wird Ankara aber von den Amerikanern unter Druck gesetzt, sich in den Kaukasus-Konflikten auf die Seite der USA zu schlagen. In den türkischen Medien wurde die von Ministerpräsident Erdogan vorangetriebene Annäherung beider Staaten mehrheitlich positiv kommentiert. Harsche Kritik war, wie erwartet, vor allem aus dem nationalistischen Lager zu hören. Und auch in Armenien gab es meist positive Reaktionen auf den Besuch des türkischen Staatspräsidenten. Auch hier waren es vorwiegend die extremen Nationalisten der Daschnak-Partei, die mit Kundgebungen drohten. Ziemlich sicher ist dabei schon jetzt, dass das Fußballspiel Armenien-Türkei weniger wegen des Resultates, sondern vor allem wegen der politischen Folgewirkungen Geschichte machen wird.
Wer am Bodensee von Deutschland in die Schweiz oder weiter in den Süden fährt, kommt mit großer Wahrscheinlichkeit im Pfändlertunnel zum Stehen. Das ist ein gut 20 Kilometer langes Autobahnstück in Österreich und das Nadelöhr. Um dieses zu vermeiden und um Gebühren für die Vignette zu sparen, zwängten sich die Autofahrer bisher lieber durch die Bregenzer Innenstadt in Richtung Schweizer Autobahn. Jetzt werden sie zurückgelockt auf die Autobahn mit einem Sonderangebot. Roland Wermelinger.
An der deutsch-österreichischen Landesgrenze bei Lindau. Mitarbeiter der österreichischen Autobahnbetreiberin Asfinag stehen bei den Automaten bereit und erklären den Einreisenden, wie es funktioniert.
Sie wollen in eine Richtung. Hier ist der Richtungspfeil, hier drückt man drauf. Dann kriege ich von Ihnen ein 2-Euro-Stück. Das schmeißen wir da rein. Hier ist das Ticket. Sie wissen, dass Sie in Hohenems abfahren müssen.
Denn die Discount-Vignette gilt nur für eine Fahrt für die nächsten 23 Kilometer bis zum österreichisch-schweizerischen Grenzübertritt bei Dirpolzau. Bisher mussten die Autofahrer eine 10-Tages-Vignette für 8 Euro kaufen. Massiv teurer war das nun nicht gerade, denkt man sich. Trotzdem wurden viele Durchreisende zu Mautflüchtlingen und quälten sich lieber auf verstopften Straßen entlang dem Bodensee und mitten durch die Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz in die Schweiz. Der Anreiz mit dem Vignettenschnäppchen scheint zu funktionieren.
Auf alle Fälle ist es billiger, ja. Da können wir uns schon mal eine Rast machen. Für einen Kaffee reicht's.
Wir sind vorher durch Bregenz gefahren dann, wenn wir Richtung Schweiz gefahren sind oder Italien über Schweiz. Weil Kosten-Leistungs-Verhältnis hat einfach nicht gestimmt mit der 10-Tages-Vignette.
Eine 500.000 solcher Korridor-Vignetten möchte Österreich pro Jahr verkaufen, um den Grossraum Lindau-Bregenz zu entlasten. Zusätzlich belastet werden dafür viele Rheintaler Gemeinden in der Schweiz und Österreich. Vor allem in Dirpolzau, dem Schweizer Dorf auf der österreichischen Rheinseite, ist die Bevölkerung wütend. Jetzt schon fahren hier tagtäglich 18.000 Fahrzeuge mittendurch an Schulhäusern und Kindergärten vorbei, um auf das schweizerische Autobahnnetz zu gelangen. Einwohner drohten schon mit Blockaden und Gemeindepräsident Rolf Aye bringt zumindest zwischen den Zeilen Verständnis für sie auf.
Selbstverständlich können die Behörden das nicht mittragen, aber ob das dann wirklich im Einflussbereich der Behörde liegt, wenn die Bürger etwas unternehmen, das lasse ich mal offen.
Dem Problem zugrunde liegt ein seit über 30 Jahren ungelöstes Verkehrsproblem. Dass nämlich zwei Länder zwei parallel geführte Autobahnstränge nebeneinander durch das Rheintal bauten, es aber verpassten und verpatzten, diese auch irgendwo miteinander zu verbinden. Doch Werner Reichardt, Bregenzer Landtagsabgeordneter und Verkehrssprecher der Vorarlberger ÖVP, versteht den Zorn der Schweizer nicht.
Wir wollen eigentlich mit dieser Korridor-Vignette nichts anderes, als die Gäste aus Deutschland, die in die Schweiz fahren und umgekehrt von der Schweiz nach Deutschland, dass sie die Möglichkeit haben, um 2 Euro eine günstige Vignette anzuschaffen und so auf dem höherrangigen Straßennetz bleiben, solange es möglich ist.
Möglich ist es aber eben nur bis Dirpolzau. Und es sind nicht nur Schweizer Gemeinden, die sich vergeblich gegen die Einführung der Korridor-Vignette wehrten. Auch Lustenau fürchtet den Verkehrskollaps. Wir haben schon den querverkehrenden Schwerverkehr zu schlucken. Das Fass ist voll, entgegnet ÖVP-Vizebürgermeister Kurt Fischer seinem Bregenzer Parteikollegen Reichardt.
Und wenn jetzt hier eine Korridor-Vignette dazu beiträgt, dass das volle Fass noch regelmäßiger überläuft, dann verstehen wir das überhaupt nicht.
Wenn das Fass wirklich überläuft, wird die Übung abgebrochen, versprach der österreichische Verkehrsminister Faymann. Und mit diesem Versprechen tröstete der schweizerische Verkehrsminister Leuenberger die Dirpolzauer, als sie bei ihm reklamierten. Das tröstet die aber wenig, weil offen bleibt, wer denn bestimmt, wann das Fass übergelaufen ist.
Roland Wermelinger. Jetzt ist es 18.34 Uhr, das Echo-Dossier. Angola wählt, und das ist selten. 16 Jahre ist es her, dass die gut 8 Millionen Wählerinnen und Wähler ein Parlament zusammenstellen konnten. Doch die Wahl damals galt nichts. denn der unterlegene Savimbi setzte mit seiner Rebellenbewegung UNITA den Bürgerkrieg fort, bis 2002. Dann erst fand Angola mit dem Tod Savimbis den Frieden. Seither erlebt das südwestafrikanische Land einen Wirtschaftsaufschwung ohnegleichen. Bevor wir auf die Wahlen schauen, zeigt ARD-Korrespondent Klaus Stecker, dass nur wenige von dem wachsenden Reichtum profitieren. Seine Reportage aus der angolanischen Hauptstadt Luanda.
Der alltägliche Wahnsinn in Luanda, Hauptstadt Angolas, teuerste Stadt Afrikas. Im Zentrum zahlt man Monatsmieten bis zu 30.000 Dollar. Aber draußen kann man vor Abgasen die Sonne nicht sehen. Die Blätter an den Bäumen sind gelb vor Staub. Die Stadt leidet an chronischem Herzinfarkt. Voran kommt man nur mit dem Motorrad, ein lebensgefährlicher Slalom durch eine Endloskarawane aus verbeulten blau-weißen Toyota-Sammeltaxis und dicken Geländewagen von Hummer bis Porsche Cayenne. Mit gelber Staubwolke im Gepäck jage ich an Straßenverkäufern und Beerdigungsdiensten in Blechhütten vorbei, erreiche, verdreckt, mit Handtuch vor dem Mund, die Tenderstadt Mana, eine stinkende Zeltstadt am Rande Luandas. Wandel? Lacht Miguel André, ein hysterisches Lachen. Was für ein Wandel? Ich soll doch mal ein Foto machen von dem Zeltverschlag, der sein Zuhause ist, dem Dreck um ihn rum und seinen Badelatschen, dem einzigen Schuhwerk, das er besitzt. 52 ist Senor Miguel jetzt, 33 Jahre davon hat er im Krieg gelebt, dann im vermeintlich sicheren Luanda, bis er für die Bauarbeiten der Reichen vertrieben wurde. Er hat 14 Kinder, seine Altersversorgung, denn einen Job hat er nie gehabt. Er hält sich mit Straßenverkauf über Wasser, Cola, Tabak, dies und das. Aber nun sollen sie schon wieder gehen, die Zeltstädter. Denn hier in Tenderstadt Mana will der staatliche Ölmonopolist Sonangol eine Tankstelle bauen. Bei Sonangol gehen täglich schätzungsweise 120 Millionen Dollar über den Tisch. Angola hat im vergangenen Jahr 22 Milliarden eingenommen, bis Ende Mai 2008 sogar schon 11 Milliarden. Ständig reden die Leute von den Ölmilliarden, sagt Senor Miguel. Aber wo sind sie denn? Sagen sie mir, wo sie sind, dass ich ein bisschen davon abbekommen kann. Ich kann meine Familie nicht ernähren. Und ich rede mich um Kopf und Kragen, habe keinen Cent und am Ende bringt mich die Regierung noch um. Das letzte Mal, dass Miguel André mit einem Journalisten geredet hat, wurde er von der Polizei festgenommen und stundenlang verhört. In vollklimatisierten und musikbeschallten Einkaufstempeln der Reichen, wie in Bella Shopping, gibt es nicht nur Juwelen, Champagner und Trüffeln, sondern auch Blumenkohl für 10 Euro und die Gurke für 8 Euro. Alles wird importiert und für die Armen in den Bairos, die im Müll und Kot fast ersticken, wirken die Güter wie der blanke Hohn. Der Wahlkampf ist auf dem Höhepunkt und das gute Dutzend Parteien, das bei den Parlamentswahlen antritt, hat Sendezeit im Fernsehen bekommen. Die MPLA aber hat ein Riesenbudget. Große Plakate, schicke Geländewagen, Autofähnchen, ganze Straßenzüge in Parteifahnen gehüllt, die praktischerweise den Landesfarben entsprechen. Auch andere Parteien flaggen, aber geht man von den Werbemitteln aus, müsste die MPLA mit 85% gewinnen. Miguel André im Armenviertel Tenderstadt Mana kann der Regierung aber nicht vertrauen. Kinder müssen gepflegt, ernährt und geschützt werden. Ohne das können sie nicht überleben. So ist es auch mit der Demokratie. Sie beginnt erst nach der Wahl. Genau wie meine Kinder. Sie brauchen eine Schule, Kleidung und was zu essen. Es geht nicht mehr um mich. Ich bin ja ein alter Mann. Aber sie sollen eine Zukunft haben.
Die Demokratie beginnt nach der Wahl, aber die Wahl bestimmt die Richtung. Und da ist in den letzten 30 Jahren in Angola wenig gegangen. Denn all diese Zeit über war die Regierungspartei MPLA an der Macht und die Niederlage der UNITA vor 6 Jahren hat diese noch gefestigt. Die Parteiführung herrscht in den Augen vieler fast diktatorisch und die Früchte des Reichtums teilt sie unter sich auf. Jetzt aber wäre doch die Gelegenheit für die arme Mehrheit der Bevölkerung, ihre Unzufriedenheit an der Urne zum Ausdruck zu bringen und die MPLA nicht mehr zu wählen. Afrika-Korrespondent Rudi Küng hat mit dem angolanischen Politologen Nelson Pestana darüber gesprochen.
Angola sei extrem reich, aber das angolanische Volk sei extrem arm. In Angola nenne man dies das Paradox des Reichtums, sagt Nelson Pestana.
Na verdade, Angola é país extremamente rico. E os angolanos são extremamente pobres, o que é paradoxo. É aquilo que os bispos angolanos chamaram paradoxo da riqueza.
Wie aber kommt es, dass die verarmte Bevölkerung sich nicht auflehnt, die ja die Selbstbereicherung der kleinen regierenden Elite mit ansehen muss? Pestana, der an der Katholischen Universität von Luanda Armutsforschungen treibt, sieht zwei Gründe. Zum einen wollten die Menschen auf keinen Fall mehr Krieg. Zum anderen habe die Propaganda der Regierung bei vielen gewirkt.
Muchos ainda acreditam que a situação em que vivem não é devido a projeto.
Viele Leute glaubten, dass ihre miesen Lebensbedingungen nicht das Resultat einer Politik und des fehlenden Willens der Regierung seien, sich um sie zu kümmern. Sie glaubten der Regierung, wenn sie sage, dass sie es nun besser machen werde.
Agora fazer melhor. Foi essa a linha de propaganda do partido no poder.
Pestana selber ist anderer Ansicht. Die Reichen und Mächtigen kümmerten sich nicht um die Armut. Er glaube der Regierung nicht, wenn sie argumentiere, die Zeit seit dem Kriegsende 2002 sei zu kurz gewesen, um das kriegszerstörte Land wieder aufzubauen. Die 6 Jahre wären eine genügend lange Zeit gewesen, um einen Marshallplan für Angola in Gang zu setzen und die prekären sozialen Verhältnisse zu verbessern. Dass dennoch Veränderung das Schlüsselwort dieser Wahlen sei, an dem auch die Regierungspartei nicht vorbeikomme, sage einiges aus, ist Nelson Pestana überzeugt. Alle Parteien in Angola redeten jetzt von Wandel. Auch die MPLA sei wegen der Stimmung im Land dazu gedrängt worden, von Veränderung zu reden. Sie spreche von Veränderung zum Besseren. Natürlich seien alle Entwicklungsvorhaben der Regierung weiterhin darauf angelegt, die reiche Elite zufriedenzustellen. Doch es seien wohl auch vermehrt soziale Programme nötig, um die Macht zu halten und zu stärken und um die Unzufriedenheit und den Widerstand in der Bevölkerung zu reduzieren und eine soziale Explosion zu verhindern. Und so sieht denn der Politologe Pestana in den Parlamentswahlen von heute eine Chance, den Druck auf die Regierung zu erhöhen. Wenn die Wahlen die anderen Kräfte im Parlament als die MPLA stärkten und die Mehrheit der Regierungspartei dadurch schmälerten, werde mit Sicherheit der Demokratisierungsprozess vorangetrieben. Und dies sei möglich. Am Wahlsieg der Regierungspartei MPLA zweifelt trotzdem auch Pestana nicht. Doch er glaubt an die Stärkung jener Kräfte in Angola, die Demokratie und soziale Verbesserungen vorantreiben. Das könne natürlich nicht auf einmal geschehen, sondern sei ein Prozess.
Das war der angolanische Politologe Nelson Pestana im Beitrag von Rudi Küng. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.